Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Friedhelm hat in dem Interview gerade gefragt, ob ich 99 Luftballons irgendwie für mich ein wichtiges Lied ist. Nein, ist es nicht. Aber es gibt ein Kinderlied, das mich sehr früh geprägt hat. Ich erspare euch das mit dem Vorsingen. Dieses Kinderlied heißt "Ich schaff das schon". Kennt das irgendjemand? Okay, drei Hände. Alles klar. Ich vermute, es kennen noch so ein paar mehr. "Ich schaff das schon, ich schaff das, ich schaff das ganz alleine". Und ich glaube, dieses Lied und noch ein paar andere Sachen dazu, die haben bei mir schon sehr, sehr früh in meinem Leben, in mir, diesen Wert von Selbstständigkeit, von ich krieg das irgendwie alleine hin, ich komme auch wieder alleine auf die Beine, ich schaff das. So, das hat es irgendwie sehr in mir geweckt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Wert, Selbstständigkeit. Aber ich denke nicht in jeder Situation und in jeder Hinsicht. Und ich möchte mit euch heute ein Gleichnis angucken, wo ich denke, dass Jesus da ein bisschen drauf eingeht und uns ein Beispiel zeigt, wo Selbstständigkeit nicht nur positiv ist. Jesus erzählt dieses Gleichnis auf dem Weg von grob Judäa nach Jerusalem, also von dem Gebiet, wo er die meiste Zeit gepredigt hat, und dann kam er in die wichtige Stadt, und er ist lange Zeit im Lukas-Evangelium auf dem Weg dorthin, und auf diesem Weg zieht er von Stadt zu Stadt, beziehungsweise, wenn man jetzt Hamburger Verhältnisse betrachtet, von Dörfchen zu Dörfchen und predigt und verbringt Zeit mit Menschen und erzählt Gleichnisse, er feiert mit Menschen, und immer wieder, wenn er da in einer Location ist und irgendwie gepredigt hat oder mit den Menschen Zeit verbringt, sind da Menschen dabei, die ja einen eher schlechten Ruf haben. Also in meiner Übersetzung heißt das Menschen mit schlechtem Ruf. Bei anderen steht dann genauer bezeichnet, sind da Zolleinnehmer, sind da manchmal Prostituierte, sind manchmal irgendwie Leute, die einfach in der sozialen Rangordnung nicht so gewertschätzt werden, weil sie eine Krankheit haben, die sehr ansteckend ist. Und diese Menschen sind immer bei Jesus dabei. Heute wären das wahrscheinlich andere. Also mir würden zum Beispiel Leute in Kassounternehmen einfallen oder Menschen, die irgendwie an der Telefonhotline anrufen und sagen, sie sind von Microsoft und wollen dir irgendwas, dein Computer von Schadsoftware befreien. Und denke mir so, oh Leute, das, ihr nervt, so, das muss nicht sein. Ich weiß nicht, wer bei euch diese Menschen sind, ob das AfD-Politiker sind, ob das Abtreibungsgegner sind oder Abtreibungsbefürworter. Es kann ja, je nachdem, können das beide sein, Menschen, die schlechten Ruf haben. Oder ob das irgendwie Produzenten von Pornofilmen sind oder was auch immer. Menschen, die einen schlechten Ruf haben, Menschen, bei denen es uns überraschen würde, dass Jesus sie in seiner Nähe willkommen heißt. Und diese Menschen sind in der Nähe von Jesus. Immer wieder, wenn er in einem Dorf ist und predigt. Und nicht nur dabei, so heimlich hinterm Vorhang lauschend oder am Fenster stehend und zu gucken, ob man noch ein bisschen was hören kann, sondern die sind wirklich nah dran. Die sind an dem engsten Kreis, so mit ihm am Tisch, mit seinen Jüngern, mit den Leuten, die er explizit ausbildet. Er ist mit, diese Menschen mit schlechtem Ruf sind voll mit von der Partie. Und es gibt noch eine andere Gruppe, die findet das ganz uncool. In der Bibel werden die als Pharisäer bezeichnet. Das sind Menschen, die haben einen sehr hohen Anspruch an sich selbst und auch an andere. Die wollen, dass sie die Gebote Gottes und vor allem auch Gebote, die sie von ihren Eltern und deren Eltern und deren Eltern gelernt haben, sehr, sehr genau eingehalten. Und diese Menschen, die gucken sich dann an, mit wem Jesus so unterwegs ist, mit wem Jesus so zusammensitzt und er ist, und die finden das überhaupt nicht witzig. Die finden das überhaupt nicht gut. Und die beschweren sich darüber. Die gucken, die zeigen auf Jesus und zeigen auf die anderen Menschen um ihn herum und sagen, hey, schaut mal, der ist mit denen zusammen. Und er ist sogar mit denen. Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Und die wollen damit auf der einen Seite Jesus kritisieren, auf der anderen Seite kritisieren sie natürlich auch die ganzen Menschen um sie herum, um Jesus herum, und setzen sie auf eine sehr, sehr niedrige Stufe, machen sie nieder. Und Jesus antwortet den Pharisäern, als er das hört, mit einem Gleichnis. Aber er redet dieses Gleichnis nicht nur zu den Pharisäern, sondern er redet das auf der anderen Seite so, dass diese Menschen mit schlechtem Ruf, dass die das auch hören. Die kriegen dieses Gleichnis genauso zu hören und bekommen das mit. Und im Grunde stellt er ihnen eine lange rhetorische Frage und sagt, wenn einer von euch, er spricht die Pharisäer direkt an, wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verirrt sich, geht verloren, geht auf dem Weg zwischen Weide und Stall, irgendwie verschwindet das. Wenn das passiert, würdet ihr nicht die 99 anderen Schafe einfach grasen lassen, wo sie in Sicherheit sind und nach diesem einen Schaf suchen, das ihr verloren habt? Würdet ihr das nicht machen? Und wenn ihr es gefunden hättet, dieses eine Schaf, würdet ihr das dann nicht voller Freude zurückbringen zu den anderen und in den Stall und würdet ihr alle eure Nachbarn und eure Freunde einladen und sagen, ich habe dieses Schaf wiedergefunden. Geil, freut euch mit mir, macht Party mit mir, ich habe dieses Schaf gefunden. Jetzt ist es so, dass die meisten von uns keine 100 Schafe haben. Wenn das bei einem von euch anders ist, dann sagt mir bitte Bescheid. Ich glaube, wir könnten eine richtig gute Jugendaktion daraus machen. Aber ihr könnt euch das vielleicht auf eine andere Art und Weise vorstellen. Wenn einer von euch mit 30 Jugendlichen unterwegs ist oder Kindergeburtstag oder ihr nehmt die Ladung, die Leute von Connect mit und ihr macht irgendwie eine Aktion und verbringt irgendwie Zeit und dann geht ihr zurück zur U-Bahn-Station, wollt wieder zur Hamburger Straße fahren und stellt fest, als ihr durchzählt, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, irgendwie fehlt da jemand. Oh, was macht ihr dann? Würdet ihr dann nicht die ganzen Leute, die noch da sind, bei der Dönerbude einfach liegen lassen, sitzen lassen? Die können sich da irgendwie auch ganz gut alleine beschäftigen, die gehen da auch nicht verloren, wenn sie da sich eine Pommes holen oder so. Und würdet ihr dann nicht diesen einen Jugendlichen suchen, der irgendwie verloren gegangen ist, und wenn ihr ihn gefunden habt, würdet ihr ihn da nicht voller Freude wieder zurück zu den anderen bringen, noch einen Döner ausgeben, den Rucksack für ihn tragen und dann euch mit den anderen freuen, dass er wieder da ist? Ich weiß nicht, ob ihr Jugendliche zu Hause habt, aber fragt sie mal, ob sie das erwarten würden. Meine Vermutung ist, dass sie eher mit ein bisschen genervtem Blick zurückgebracht werden würden und eher behandelt würden wie so ein Mensch mit schlechtem Ruf. Aber genau, das ist vielleicht für uns ein bisschen leichter vorstellbar. Wir freuen uns, wenn wir feststellen, okay, die uns wichtig sind, die sind wieder alle zusammen. Und ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Gleichnis geht. Ich kenne das, dass wenn ich dieses Gleichnis lese, dann habe ich mich immer gefragt, in welche dieser Gruppen gehöre ich eigentlich? Bin ich eins von diesen 99 Schafen, das von Jesus alleine gelassen wird? Oder bin ich eins von dieses eine Schaf, das von Jesus gesucht werden muss, das irgendwie nicht allein hinkriegt, das sich verirrt, verloren geht, das von Jesus gesucht werden muss und zurückgetragen werden muss, weil es das alleine nicht schafft? Und irgendwie wollte ich dann doch lieber eins von diesen 99 Schafen sein. Ich wollte nicht verloren gehen, hatte da keine Lust zu. Ich wollte auch nicht das Gefühl haben, okay, Jesus muss mir nachgehen, muss mich zurücktragen, muss mich finden und suchen, weil ich so verirrt bin. Ich wollte zu dieser Gruppe gehören. Und Jesus beendet dieses Gleichnis mit einer Aussage, mit einer Erklärung. Und er sagt in Lukas 15, Vers 7, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Also die Freude über diese eine Person, die von Jesus gesucht und zurückgetragen werden muss, ist viel größer als über die 99, die nicht von Jesus gesucht werden müssen. Und da frage ich mich, hä? Jesus, wieso? Ich meine, das sind 99 Schafe, die dir keine Arbeit machen. Dieses eine Schaf, da musst du nochmal zurück, musst du suchen, musst du gucken, wo ist das eventuell gelandet, musst es zurücktragen wieder zu der Herde. Warum freust du dich nicht darüber, dass es diese 99 Schafe, diese 99 Gerechten gibt, die du nicht nochmal extra suchen musst, die schön bei der Herde bleiben, schön bei der Weide, auch wieder in den Stall zurückkommen? Warum ist die Freude im Himmel über dieses eine Schaf, das gesucht werden muss, größer als über die 99, die nicht gesucht werden müssen? Und ich denke, die Antwort ist, die 99 gibt es nicht. Diese 99 Schafe, die nicht von Jesus gesucht werden müssen, die gibt es nicht. Die sind einfach, der Himmel kennt nur diese eine Freude. Es gibt nur diese Freude von den Schafen, von diesen Verlorenen, die Jesus zurückträgt in den Stall, die Jesus zurückbringt zu der Herde, als über die Herde, die da ist, die nicht verloren geht, die nicht alleine, die es alleine schafft, die alleine bei der Gruppe bleibt, die nicht irgendwie von Jesus zurückgetragen werden muss. Es gibt nur diese eine Freude im Himmel, dass Jesus einen Verlorenen gefunden hat und wieder zu sich in seinen Stall zurückgetragen hat. Aber wie kommen wir darauf? Wie kommen wir darauf, dass es diese Freude über die 99 nicht gibt? Ein bisschen später in dem Kapitel, Lukas 15 ist das, erzählt Jesus noch ein Gleichnis. Und zwar ab Vers 11, Lukas 15, Vers 11, erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihr könnt das nachlesen, Lukas 15, Vers 11 und dann bis zum Ende des Kapitels. Ganz grob, es gibt einen Vater, Jesus erzählt diese Geschichte von diesem einen Vater, der zwei Söhne hat, einen älteren und einen jüngeren. Und der Jüngere hat irgendwann, denkt sich, ach, mit dem hier zu sein bei meinem Papa, die Perspektive ist einfach null. Für mich ist der Vater gestorben, ich habe eigentlich keine Zukunftsaussicht mehr, ich will weg. Und er sagt seinem Vater, für mich bist du tot, gib mir bitte mein Erbe, lass mich ziehen, ich will mein Glück woanders versuchen, ich will woanders erfolgreich werden, fröhlich werden, ich möchte das ohne dich schaffen. Und er zieht weg, verbrennt all sein Geld mit Leuten, die einen schlechten Ruf haben, ist dann am Ende völlig am Boden, hat nichts mehr und um nicht zu verhungern, denkt er sich, okay, ich gehe wieder zurück und versuche bei meinem Vater Arbeit zu bekommen. Er macht das, kommt zu seinem Vater zurück. Dieser nimmt ihn freudestrahlend auf und sagt ihm wieder, hey, du bist mein Sohn, komm und lass, ich freue mich mit dir, ich freue mich darüber, dass du wieder da bist, dass du gefunden bist. Lass uns das feiern. Und der zweite Sohn, der Ältere, der findet das nicht so witzig. Der ist die ganze Zeit bei seinem Vater geblieben, die ganze Zeit bei dem Haus, bei den Feldern, bei dem Anwesen und hat für den Vater gearbeitet, hat seinen Dienst da verbracht, hat geschuftet und geackert. Und dieser ältere Sohn, der kommt dann irgendwann nach einem langen Arbeitstag vom Feld zurück und merkt dann, dass es ein Freudenfest gibt, weil der jüngere Sohn wiedergekommen ist. Und das macht ihn richtig sauer. Der ist richtig angenervt von dem Vater und von allen anderen, dass sie sich darüber freuen, dass dieser verlorene Sohn, dieser Junge, der einfach gesagt hat, er möchte nichts mehr mit dem Vater und der Familie zu tun haben, dass er einfach weggegangen ist. Und dass er wiedergekommen ist und sich darüber alle freuen, das macht ihn richtig wütend. Und der Vater schafft es nicht, diesen älteren Sohn zu überzeugen, dass er wieder mit hineinkommt in die Familie und sich mitfreut, dass er da am Fest teilnimmt. Der ältere Sohn macht dem Vater einen Vorwurf. Guck mal, ich bin die ganze Zeit hier gewesen und nie konnte ich irgendwie mal mit meinen Freunden feiern. Nie habe ich mir was gegönnt, aber es stimmt wahrscheinlich nicht. Er wollte sich was gönnen, aber er wollte sich immer etwas ohne den Vater gönnen. Er sagt, er hat mit den Freunden gefeiert, aber der Vater hat ihm nie noch mal irgendwie was dazugegeben, noch das gemästete Lamm oder so. Der ältere Sohn, der hat versucht, seine Freude außerhalb von dem Vater zu finden. Hat versucht, die Freude, sein Glück, seine Erfüllung mit seinen Freunden zu verbringen, ohne den Vater. Und der Vater hat sich so sehr danach gesehnt, dass sie miteinander feiern. Und ich glaube, an dieser Stelle kommen wir wieder auf die Selbstständigkeit. Selbstständigkeit ist ein großer Wert. Nicht nur dieses Kinderlied, ich schaff das schon. Auch Frank Sinatra hat das gesungen, I did it my way oder Bon Jovi. Ich hab's gemacht, ich bin selbstständig, ich schaff das. Und wie gesagt, das ist ein wichtiger Wert. Es ist quasi der zentrale Wert für Erziehung. Erziehung ist, das Ziel von Erziehung ist Selbstständigkeit, sagt mir meine Frau immer wieder, die ist Erzieherin. Und das ist Das ist enorm wichtig, dass wir unabhängig von unseren Eltern werden, dass wir ohne Eltern die das Leben meistern können, dass wir auch ohne Lehrer uns Wissen aneignen können, dass wir ohne Google noch einen Weg finden. Vielleicht nicht so wichtig. Oder dass wir unabhängig von Banken sind. Selbstständigkeit ist wichtig und deswegen feiern wir Schritte in die Selbstständigkeit von anderen Menschen. Problematisch wird es vor allem dann, wenn wir uns einreden, dass wir uns selbstständig von Gott machen können. Dass wir unabhängig von Gott Erfüllung finden, dass wir unabhängig von Gott Freude finden, dass wir unabhängig von Gott unser Leben gelingend leben können, dass wir ein Leben führen können, das einen Wert hat und das ohne Gott zu tun. Und ich glaube, das kann sich auf mehrere Arten äußern. Wenn wir versuchen, selbstständig unser Leben zu leben, dann sind wir verloren. Wir erleben das, dass alleine Schafen einfach lost ist. Alleine Schafen ist lost. Wie kann sich das äußern? Es kann verschiedene Arten geben. Ich möchte mit uns drei angucken. Ich glaube, wir können selbstständig versuchen, dass wir Teil dieser 99 bleiben, dass wir Teil der Gruppe bleiben, die immer bei der Herde ist, die immer im Stall ist oder bei der Weide oder wo immer gerade der Hirte sie auch unbedingt haben möchte. Und wir wollen versuchen, dass wir mit unserer eigenen Kraft immer da sind, wo Gott uns erwartet. Dass wir nie irgendwie nie abweichen, nie wegfallen, dass wir nie unseren Posten verlassen. Das wollen wir, dass das die Freude ist, die Gott über uns empfindet, die Freude, die Jesus über uns empfindet. Aber die 99 gibt es nicht. Es gibt nicht diese Gruppe, die es schafft, die alleine Bestand hat, über die sich Gott freut, weil sie nie abgewichen ist, weil sie nie verloren gegangen ist. Wenn wir versuchen, selbstständig immer zu dieser 99 Schafherde zu bleiben, wenn wir versuchen, ein Leben zu führen, das uns nie weg von Gott bringt, wo wir nie irgendetwas tun, was entgegen dem ist, was Gottes Willen ist, dann setzen wir uns einem Perfektionismus aus, der uns am Ende kaputt macht. Das schaffen wir nicht. Alleine Schafen ist lost. Und wenn wir das einsehen und merken, okay, wir schaffen es nicht alleine, Teil dieser Gruppe zu bleiben, aber wir wollen zumindest selbstständig, ohne diesen Hirten, ohne Jesus, dass Jesus uns finden und tragen muss, zurückzukommen. Wieder diesen Weg finden, wo die anderen sind. Vielleicht kann man ja noch einen Trampelpfad erkennen, wo die lang gegangen sind. Ich finde meinen Weg schon wieder. Und vielleicht am besten schaffe ich das auch, bevor irgendjemand merkt, dass ich mich verlaufen habe. Bevor irgendjemand merkt, dass ich da an der einen Kreuzung falsch abgebogen bin, wo die anderen nach links sind, bin ich nach rechts gegangen. Ich glaube, wenn wir auf diese Art versuchen, ne, so zu sagen, ja gut, ich habe in der Klassenarbeit abgeschrieben, war kacke, weiß ich, aber ich strenge mich jetzt einfach die nächsten Wochen richtig viel an, dann gleicht sich das ja wieder aus, weil ich dann ja irgendwie so ein bisschen, merkt dann keiner, dass ich das davor eigentlich noch nicht gewusst habe, weil ich das dann ja danach wirklich auch echt weiß. Ich verdiene mir quasi die Note nachträglich. Oder ich schaffe es alleine wieder zu der Herde zurückzufinden. Ich schaffe das alleine wieder. Und gut, man kann dann ein paar Jahre später, wenn so ein bisschen Gras über die Trampelspur gewachsen ist, auf die man zurückgekommen ist, kann man darüber reden, was für eine harte Zeit das war. Aber an sich kann man dann auch glücklich erzählen, wie gut man das dann da geschafft hat und wie froh man ist, wieder bei der Herde zu sein und das selbstständig wieder hinzukommen zu der Herde. Aber ich glaube, wenn das unser Anspruch ist, wenn es unser Anspruch ist, selbstständig von dem verlorenen Zustand zur Herde zurückzukommen, dann am besten noch, bevor es jemand merkt, dann setzen wir uns dem Evangelium nicht ganz aus. Wir erleben nicht die Freiheit, wir erleben nicht die Gnade, die im Evangelium setzt. Wenn wir immer versuchen zu gucken, dass niemand merkt, wie wir eigentlich tatsächlich sind, dann ja, wir erleben nicht diese Freiheit. Wir sind immer damit beschäftigt zu gucken, was kriegen die jetzt mit und Schadensbegrenzung zu betreiben. Und wir merken nicht, dass Jesus uns frei machen will davon, weil er alles getan hat, was wichtig ist. Er hat uns zur Herde zurückgetragen. Das können wir nicht selbst. Alleine Schafen ist lost. Übrigens diese Bilder, ne? Die könnt ihr euch runterladen, wenn ihr in der Videobeschreibung bei YouTube das nochmal anguckt. Da sind diese Bilder verlinkt. Könnt ihr euch als Hintergrund auf euer Handy machen, damit ihr immer wieder daran erinnert werdet, dass alleine Schafen einfach lost ist. Die hat eine aus unserer Jugend für diese Predigt gemacht. Denkt daran, alleine Schafen ist lost und erinnert euch da immer wieder dran. Oder wir können versuchen, Nummer drei, dritter Punkt, wie wir selbstständig unterwegs sein können. Wir können selbstständig versuchen, Freude zu finden. Das ist der Weg des jüngeren Sohnes, als er weg ist von dem Vater gegangen ist. Und es ist das, was bei dem älteren Sohn das Problem war, dass er versucht hat, Freude zu erleben ohne den Vater. Dass er versucht hat, Glück in seinem Leben zu finden, Erfüllung zu finden. Und ich denke, wenn wir, egal was wir ausprobieren, wir werden nie Freude finden. Egal, ob wir eine Reise nach Äthiopien machen können und da die coolsten Kaffeebäume sehen und den frischesten Kaffee unseres Lebens trinken werden, das wird uns nicht glücklich machen. Irgendwann will man grünen Tee und muss nach China reisen. Oder ob man den besten Whisky trinkt oder die neueste Netflix-Serie oder andere Streaming-Dienste, die mit der tollsten Produktion, wer von euch guckt, freut sich auf Herr der Ringe, so von Amazon Prime, ja, so ein paar. Ja, genau, aber egal, ob wir jetzt diese teuerste Serie jetzt uns angucken und feststellen, wenn wir das durchgeschaut haben, ja dann, was ist dann? Dann hoffen wir auf die nächste Serie, die noch besser ist, noch besser produziert, noch teurer, noch coolere Schauspieler, noch die schönere Story. Am Ende ist nichts, was wir außerhalb von Gott suchen, wird uns erfüllen können, wird unsere Sehnsucht stillen können, wird uns wirklich die Freude geben, die wir bei Gott bekommen können. Alles, was wir genießen können, was ja auch gut ist, also nichts spricht gegen Kaffee oder grünen Tee oder Herr der Ringe, aber es wird uns nie so erfüllen, wie uns Begegnung mit Gott, wie uns echte Begegnung mit Gott erfüllen kann. Auch da ist alleine Schafen lost. Aber was können wir jetzt mitnehmen, außer so einem Smartphone in dieser Grund mit einem peinlichen Wortspiel? Was können wir mitnehmen von dieser Predigt? Ich möchte drei Ideen mit euch teilen. Erstens, wenn du zum ersten Mal hier bist oder noch nicht so lange, lass dir gesagt sein, Gott freut sich über dich. Gott freut sich über dich. Und er freut sich darüber, dich zu suchen, wo auch immer du gerade bist, um dich zurückzubringen zu ihm, um mit dir Freude zu verbringen, mit dir zu feiern. Und er hätte uns nicht so lange reden, wie man das vielleicht jetzt von einem Jugendlichen, mit einem Jugendlichen machen würde, der es schafft, irgendwie bei, keine Ahnung, GameStop vorbeizuschauen, während man eigentlich gerade auf dem Weg zur U-Bahn-Station ist. Der hält uns keine ewigen Vorträge darüber, wie schlimm es ist, was wir getan haben, sondern er trägt uns zurück und er freut sich darüber und er lädt seine Nachbarn zu sich ein, er lädt seine Engel zu sich ein, um mit uns, sich mit ihnen über uns zu freuen. Und wenn du das Gefühl hast, das, was du getan hast oder das, wie du denkst oder wie du dich fühlst, Gott kann sich nicht über dich freuen, deswegen. Das ist Blödsinn. Lass dir das nicht einreden. Lass dich das nicht von der Nähe Gottes fernhalten. Gott freut sich über dich und er freut sich darüber, wenn du in seine Nähe kommst. Das andere ist Blödsinn. Alleine Schafen ist lost. Noch eine zweite Idee. Bete für Menschen, die einen schlechten Ruf haben. Vielleicht weißt du schon, dass sich Gott tierisch über dich freut. Und du weißt auch schon, dass Gott sich tierisch über alle Menschen freut. Dann bitte ihn, dass er die Menschen einsammelt, dass er die Menschen sucht und zu sich zurückträgt, die verloren gegangen sind, die auf dem Irrweg sind. Und je nachdem, wer für dich diese Menschen sind, die für dich einen schlechten Ruf haben, wo du denkst, du bist dir gar nicht sicher, ob die in der Nähe von Gott überhaupt sein können, bete für genau diese Menschen. Und bete nicht so im Sinne von, dass sie endlich kapieren, dass sie auf dem Irrweg sind und dass nur dein Weg eigentlich der richtige ist und sie eigentlich nur ihre politische Einstellung ändern müssten oder wie auch immer. Das muss nicht diese Art zu beten. Du musst nicht für ihren Erfolg beten, also gerade wenn wir uns keine Ahnung, über Abtreibung unterhalten. Muss nicht dafür beten, dass die Leute, die nicht auf deiner Seite stehen, dass sie auch immer Erfolg haben. Aber bete auch nicht, dass sie immer gegen die Wand fahren. Sondern bete, dass sie von Gott gefunden werden und zurückgetragen werden. Bete dafür, dass Gott ihr Herz erreicht, ihre verlorene Richtung, ihren Irrweg, indem sie nicht mit Gott unterwegs sind, erkennt und sie findet und sie wieder zurück zu sich bringt. Was er dann mit ihnen macht und welchen Weg er dann mit ihnen geht, das ist Gottes Sache. Aber bete du dafür, dass Gott sie findet, dass sie erkennen, dass Gott sie liebt und dass sie zu ihm zurückkommen. Bete für Menschen mit einem schlechten Ruf. Und das Dritte ist, erwarte, dass nur Gott deinen Hunger, deine Sehnsucht nach Erfüllung, deine Sehnsucht nach Freude wirklich stillen kann. Rechne damit, dass du nur bei Gott das finden kannst, dass alles Schöne und Gute auf dieser Welt zwar toll ist, um das zu genießen, aber nur Begegnung mit Gott kann dich wirklich glücklich machen, kann dir wirklich Freude geben. Ich möchte das nicht in dem Sinne sagen, dass sobald du mit Gott unterwegs bist, ist alles gut und du bist immer glücklich. Das meine ich nicht. Aber außerhalb von Gott findest du nichts, was dich so erfüllen kann wie er. Findest du nichts, was dich für immer erfüllen kann. Und selbst wenn du nur zu ihm kommst, weil du merkst, du verhungerst sonst, weil du merkst, dass du sonst nicht das findest, was du möchtest. Das ist okay. Der jüngere Sohn ist zu seinem Vater zurückgekommen, weil er Angst hatte zu verhungern. Das Gefühl, dass ich bin so auf der Suche nach so vielen Möglichkeiten, durch Sport, durch Nachrichten, durch irgendwie politisches Engagement, durch wo auch immer du versuchen kannst, Genuss, Freude zu finden oder Erfüllung zu finden, wirst merken, irgendwann wirst du verhungern. Auch wenn du das merkst, komm zu Gott zurück. Das ist kein falsches Motiv. Er freut sich darüber und er jubelt darüber, wenn du erkennst, dass du nur bei ihm wirklich Freude empfinden kannst. Es ist viel, viel besser, wenn wir zu ihm kommen, als wenn wir versuchen, auf anderem Wege, auf einem Holzweg, unsere Freude zu finden. Ich weiß nicht, wie ihr Gott wirklich nahe seid, wie ihr Gott erlebt. Ich persönlich liebe es, zum Beispiel die Bibel zu lesen und zu entdecken, was für Schätze da drin stehen. Ich finde es faszinierend, wie ein Buch, das über Jahrhunderte geschrieben wurde, wahrscheinlich Jahrtausende, sich so durchzieht, so viele Schätze verborgen hat. Ich liebe es, einfach mir das anzugucken und darüber zu jubeln, was Gott uns da in menschlicher Sprache gegeben hat. Feiere ich total. Ein anderer Weg, wie ich persönlich mich richtig Gott richtig nahe finde, ist ein Gebetstagebuch. Ich liebe es, schriftlich zu beten, weil ich feststellen kann, wie Gott meine Gebete beantwortet. Manchmal erhört, manchmal etwas macht, was ich mir gar nicht ausmalen konnte, was aber viel, viel besser ist. Und mir immer wieder Sachen zuspricht, Fragen, die ich ihm stelle, beantwortet. Und ich würde das einfach vergessen, wenn ich es nicht aufschreibe und hinterher nochmal lesen könnte. Das sind zwei Arten, wie ich mich Gott nahe fühle, wie ich Gott erlebe. Und vielleicht tickst du ähnlich wie ich, dass du sagst, so ein leicht intellektueller Zugang, viel erkunden, erforschen, kennenlernen, nochmal nachlesen, wie verbindet sich eigentlich Noah mit der Schöpfung, nicht so wichtig. Vielleicht ist das für euch echt wichtige, vielleicht hilft euch das, Gott richtig nahe zu fühlen. Aber vielleicht tickt ihr einen ganz anderen Weg. Ich möchte euch ein Buch empfehlen. Das Buch heißt 9 Wege, Gott zu lieben. Und es beschreibt, dass Menschen einen ganz unterschiedlichen Zugang haben, um mit Gott in Kontakt zu kommen, um sich Gott nahe zu finden. Ich habe schon gesagt, ich bin eher so an diesen intellektuellen Sachen interessiert. Aber es gibt zum Beispiel auch so einen Naturtyp. Jemand, der einfach in dem, was Gott gemacht hat, in der Schöpfung, Gott begegnet und Gott nahe ist, Gott feiern kann, Gott anbeten kann. Oder es gibt einen, enthusiastischen Typ, das bin ich nicht. Aber das sind Menschen, die lieben es, Gott zu feiern. Und vielleicht bist du hier im Gottesdienst und würdest eigentlich total gerne mal bei Connect, bei so einer Lobpreisparty, Dance-Mischung dabei sein, weil du merkst, hey, wie die Gott feiern, das ist geil. Da wär ich voll dabei. So richtig schön, laute Musik, bunte Lichter, Nebel, Schweißgeruch in der Luft. Das wäre dein Weg, um Gott zu begegnen. Oder du erlebst Fürsorge. Du erlebst in der Fürsorge für andere Menschen, wo du anderen Menschen dienst, sei es in der Kinderstunde oder weil du gerne irgendwie mit Obdachlosen irgendwie zusammensitzt und mit denen Kaffee trinkst. Du erlebst, wie du in der Begegnung mit anderen Menschen, dass du da Gott in ihnen erlebst und Gott dienen kannst und dich richtig, dass du auftankst. Ein fürsorglicher Typ. Vielleicht erlebst du das. Es gibt nicht diesen einen Weg, wie du Gott richtig nahe sein kannst. Und wenn du noch nicht genau weißt, was ist es bei dir, dass du Gott nahe kommst, dann lade ich dich ein, versuch das herauszufinden. Es gibt hinten bei euch an dem Bücherregal, Stand, Verkaufstisch, weiß nicht genau, wie ihr das nennt, gibt es dieses Buch, 9 Wege, Gott zu lieben von Gary Thomas oder sonst bei SCM als E-Book. Guckt euch das an. Oder wenn ihr schon länger mit Gott unterwegs seid, vielleicht wisst ihr schon, was es bei euch in der Vergangenheit war. Wenn ihr euch zurückerinnert an die Momente, wo ihr euch Gott wirklich nahe gefühlt habt. Überlegt mal, was war es? Was habt ihr gemacht? Wie seid ihr Gott begegnet? Auf welche Art habt ihr Gottes Liebe erfahren? Der enthusiastische Typ ist, glaube ich, jemand, der Lobpreis richtig feiert. Und wir wollen jetzt Gott anbeten. Gott feiern im Lobpreis. Steht gerne dazu auf. Lasst uns in Gottes Nähe kommen. Lasst uns einfach Gott zusagen, dass wir nicht alleine versuchen wollen, mit ihm alleine versuchen zu wollen, glücklich zu sein oder alleine versuchen zu wollen, bei ihm zu sein, sondern wir wollen mit ihm unterwegs sein und uns von ihm zurücktragen lassen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.